Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinder Leib und Seele Podcast. Mein Name ist Nicola, ich bin Ärztin in der Kindermedizin und ich mache seit fast 2 Jahren hier diesen Podcast Kinder Leib und Seele rund um Kindergesundheit und Kindermedizin. Und heute darf ich dir meine allererste offizielle Unterstützerin vorstellen. Heute spreche ich mit Josephine. Josephine ist auf mich vor einigen Wochen zugetreten, ist ebenfalls Ärztin in der Kindermedizin und unterstützt mich jetzt ein bisschen auf meiner Instagram-Arbeit, macht viel die Fragerunden. Und heute spreche ich mit Josephine über ihre wirklich außergewöhnliche Schwangerschaft und Geburt mit Zwillingen. Und freue mich ganz besonders, dass sie heute bei mir zu Gast ist und freue mich auch ganz besonders, dass ich endlich mal wieder ein Interview-Podcast euch zeigen kann. Das hat jetzt so lange nicht funktioniert, weil einfach immer dafür beide Kids von mir wegorganisiert werden müssen. Und das ist momentan gar nicht so leicht, weil vor allem die Kleine ganz schön auf mich fixiert ist. Aber jetzt hat es geklappt. Wir haben ein Podcast aufgenommen, obwohl wir 4 Kinder im Alter von 2 und kleiner haben und das freut mich wirklich ganz besonders und wir hoffen und vor allem auch Josephine hofft, dass wir mit ihrer Geschichte andere Zwillingsmamas oder werdende Zwillingsmamas in ihren Schwangerschaften erreichen können, die vielleicht auch voller Sorgen und Ängste die nächsten Monaten und Wochen entgegenschauen. Und ich finde, an Josephines Geschichte merkt man so wunderbar, dass natürlich nicht alles perfekt gelaufen ist, aber dass sie einfach wegen ihrer total positiven, energievollen Art auch super gut durchgekommen ist und jetzt eine ganz glückliche Mama von 2 Jungs ist. Jetzt höre ich aber auf, hier ewig rumzuquatschen, sondern sage jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. So, hallo Josephine, vielen Dank, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist und dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über deine Schwangerschaft und deine Geburt und dein Mama-Sein zu sprechen. Du hast eine ganz interessante Geschichte, deswegen haben wir uns heute zusammengefunden und wir haben uns vor einigen Wochen kennengelernt, weil du mich ja jetzt auch unterstützt mit meiner Arbeit bei Kinderleib und Seele und jetzt überlasse ich dir einfach mal das Wort. Vielleicht kannst du dich einfach mal den HörerInnen kurz vorstellen, wer du bist und ja, wie wir so zueinander gefunden haben.
Ja, sehr gerne. Also erstmal nochmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf. Genau, ich bin Josephine, ich bin jetzt mittlerweile schon 32 und Mama von Zwillingssöhnen und Kinderärztin in Weiterbildung. Und ich würde sagen, so habe ich dich auch gefunden, weil ich natürlich in meiner Schwangerschaft und auch während meiner Weiterbildungszeit immer wieder mich mit dem Thema Kinder und Kindergesundheit beschäftige. Und genau, heute bin ich hier, um so ein bisschen was über meine Schwangerschaft und meine Geburt oder die Geburt meiner Kinder zu erzählen.
Genau. Ja. Das ist total nett. Und was du jetzt ganz verschwiegen hast, ist, dass du auch angefangen hast, mich in meiner Kinderleib- und Seelearbeit zu unterstützen, einfach weil du Bock drauf hast. Und wer in den letzten Wochen hier die Fragerunden ein bisschen mitgelesen hat, die sind alle nicht mehr von mir entstanden, sondern da hast du mich tatkräftig unterstützt. Da bin ich riesig dankbar für, dass die HörerInnen das jetzt einmal diese Stimme zu den Fragerunden quasi dazu gehört haben. Aber jetzt fangen wir vielleicht einfach mal von vorne an. Genau. Weil deine Schwangerschaft und deine Geburt und alles, was damit zu tun hat, ja so ein bisschen ungewöhnlich verlaufen ist. Deswegen wollen wir da auch heute drüber reden. Und ich dachte, wir fangen mal ganz von vorne an. Wie war das eigentlich bei euch mit dem Kinderwunsch und dem Wunsch, schwanger zu werden? Wie hat das alles bei euch funktioniert?
Genau, sehr gerne. Ja, also es war in der Hinsicht wahrscheinlich nicht ganz natürlich im wahrsten Sinne, weil ich mit einer künstlichen Befruchtung schwanger geworden bin, weil wir hatten einen Kinderwunsch, bei dem sich so ein bisschen abgezeichnet hat, dass das vielleicht auf natürlichen Wege nicht so ganz easy werden würde. Und nach langem Hin und Her, ich glaube, jeder, den das betrifft, der weiß auch, dass man so eine Entscheidung nicht so schnell trifft. Aber genau, irgendwann war die Entscheidung gefallen, dass wir eine IVF probieren würden. Und wir hatten das große Glück, dass das sehr, sehr schnell, nämlich beim zweiten Versuch, geklappt hat. Und uns wurde empfohlen, nur einen Embryo einzusetzen, was wir auch gemacht haben. Und ich war dann aber überraschenderweise mit 2 Kindern schwanger.
Okay, und jetzt würde ich einmal kurz zurückrudern, weil diejenigen, die jetzt vielleicht auch einen Kinderwunsch haben und die sich da mit dem IVF und diesen ganzen Abkürzungen noch nicht so auskennen, kannst du einmal erklären, was das überhaupt bedeutet und was das auch für dich bedeutet hat und deinen Körper, dass du dich für eine IVF entschieden hast?
Ja, also IVF selber heißt In-vitro-Fertilisation, letztlich übersetzt einfach nur künstliche Befruchtung. Und für den Körper bedeutet das, dass man eigentlich auf medikamentöse Art und Weise versucht, einen Zyklus herzustellen. Also erstmal versucht, dass sich der Hormonhaushalt bei der Frau so aufstellt, wie es tun würde, wenn die Frau ganz normal ihre Tage bekommt, dass sich die Hormone, die unterschiedlichen, die da mitwirken, dass die eben die entsprechenden Hormonlevel haben, die wir brauchen, um überhaupt eine Schwangerschaft eintreten zu lassen. Und bei der künstlichen Befruchtung werden eben einige Schritte von außen sozusagen übernommen. Also ich habe mir Medikamente spritzen müssen, die meinen Zyklus imitieren, sodass dann erstmal in den Eierstöcken Eizellen reifen können. Und bei einer natürlichen Schwangerschaft ist es ja so, dass dann eine Eizelle oder ein Follikel, ein Eifollikel wird irgendwann zum dominanten Follikel und der wird befruchtet und viel später dann zu einem Baby. Und das alles wird sozusagen medikamentös gemacht. Und diese Eizellen kann man dann entnehmen. Also wirklich mit einem, die werden in einem, mit Ultraschall und vor Ultraschallkontrolle werden die entnommen. Und dann im Glas, wirklich, wie man so in der Petrischale, werden die befruchtet mit den Spermienzellen des Mannes. Und dann schaut man erstmal, dann ist es ähnlich wie bei einer natürlichen Schwangerschaft. Es läuft ja nicht immer so, dass das klappt mit der Befruchtung. Meistens lassen sich ein paar Eizellen befruchten. Daraus entsteht dann auch ein Embryo und manche Embryonen überleben aber nur ein paar Tage. Und andere überleben bestenfalls 4, 5, 6 Tage und können dann der Frau in die Gebärmutter eingesetzt werden und müssen sich dann noch einnisten und können dann die Entwicklung machen zu einem Baby.
Und ich glaube das, also du hast ja selber auch gerade gesagt, dass der die Hürde, das zu machen, ja schon größer ist, weil es natürlich ein Eingriff ist, es kostet ja auch was und was jetzt so, ich habe das ja nicht erlebt, meine größten Bedenken wären, was machen da so Hormone mit einem, wie ging es dir währenddessen, hast du das stark gespürt?
Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe es nicht so doll gespürt. Und dann vielleicht erst im Nachhinein kapiert, was es eigentlich mit mir gemacht hat, weil ich währenddessen eher in so einem Machermodus war. So, das ist jetzt halt unser Weg. Und ich hatte von den Hormonen selber, zumindest bevor es dann zu der eigentlichen Einpflanzung des Embryos kam, hatte ich gar nicht so sehr das Gefühl, dass mich das körperlich so sehr anstrengt, hat es aber natürlich. Und es war dann erst später, nachdem letztlich das Baby schon in meinem Bauch war, dass ich eine relativ starke Überstimulation gemerkt habe. Das ist auch eine bekannte Komplikation im Rahmen von einer künstlichen Befruchtung, die mich richtig krank gemacht hat eigentlich in dem Sinn. Also ich lag da 2, 3 Wochen wirklich krank im Bett. Das ist eben eine Komplikation der künstlichen Befruchtung. Und vielleicht aber noch ganz kurz, es war schon natürlich ein Weg dorthin, diese Entscheidung zu treffen, eine künstliche Befruchtung zu machen. Und da muss ich sagen, war eigentlich meine größte Sorge, das ist so Ultima Ratio. Man macht ja, wenn Frauen einen Kinderwunsch haben, der sich ganz normal nicht erfüllt, dann gibt es ja so ein paar Steps, die man macht. Also erstmal guckt man sich überhaupt den Zyklus an und guckt, funktioniert da alles oder gibt es da Störfaktoren, die man erstmal bearbeiten könnte im Sinne von, wie ist der Lifestyle von der Frau, wie lebt der Mann. Man guckt sich da ja alles Mögliche an und dann versucht man erstmal so auf niedrigeren Ebenen daran zu gehen. Und die künstliche Befruchtung ist ja am Ende so das, eigentlich ja die Ultima Ratio bei einem unerfüllten Kinderwunsch. Und davor hatte ich eigentlich am meisten Angst, dass wenn wir das jetzt probieren, dass das ja dann eventuell auch nicht klappen könnte. Und was dann? Also es waren eher solche Gedanken, die mich sehr beschäftigt haben. Und dieses Körperliche, ich glaube, das konnte ich wahrscheinlich auch durch mein medizinisches Hintergrundwissen relativ gut auch einfach annehmen. Ich wusste irgendwie, ich spritze jetzt irgendwas und das bedeutet dann, dass das Eibläschen wächst und das ist dann bestenfalls die Grundlage dafür, dass dieses Eibläschen auch befruchtet werden kann und so weiter. Das hat mir sehr geholfen. Und körperlich muss ich sagen, ich persönlich habe es nicht so doll gespürt. Ja.
Und wie läuft es dann mit dem Einsetzen ab? Ist das was, was irgendwie schmerzhaft ist oder wovor man Angst haben müsste?
Überhaupt nicht. Es ist eigentlich ziemlich traurig, in Anführungsstrichen, wie schnell und simpel das funktioniert. Also da wird dieser Embryo, der wird auf so eine Art Kanüle draufgesetzt. Das ist einfach so ein langes Teil, mit dem die Frauenärztin dann in die Gebärmutter reingeht. Das spürt man wirklich gar nicht. Es tut überhaupt nicht weh. Und es sind irgendwie, es ist so eine Sache von einer Minute. Und man fragt sich dann danach so, okay, und das soll es jetzt gewesen sein? Das ist wirklich total komisch, weil man geht dahin, ist nach einer halben Stunde wieder draußen. Und dann heißt es, okay, und jetzt müssen wir 2 Wochen lang Daumen drücken. Das fand ich eigentlich das Komischste, dass es so ein ganz kleiner Eingriff ist, den man nicht spürt, der auch nicht irgendwie mit Ultraschallkontrolle oder so stattfindet, sondern der Frauenarzt macht das einfach. Und ja, man denkt so, der hätte jetzt auch auf den Boden fallen können oder so. Aber nein, dieser Embryo ist jetzt in ihr drin. Ja. Genau, also davon spürt man wirklich wenig. Der größere Eingriff ist der, in dem die Eizellen entnommen werden. Das wird unter Vollnarkose gemacht. Weil es eben sonst sehr schmerzhaft wäre. Das dauert auch nicht lang, aber es würde wehtun.
Ja, genau. Und wie oft musstest du das machen mit der Entnahme?
Ich musste das nur 2-mal machen. Also wir haben 2 künstliche Befruchtungen durchgeführt, eine erfolglos und dann eben noch eine. Und das macht man sozusagen pro IVF, ist es 1-mal nötig.
Ja. Und die Kosten muss man selber übernehmen, oder wie ist das?
Ja, normalerweise schon. Also es gibt in jedem Bundesland, gibt es abhängig vom Bundesland unterschiedliche Förderungen, auch unter unterschiedlichen Bedingungen. Teilweise wird es so ein bisschen finanziell unterstützt, wenn man verheiratet ist. Leider, das kann man auch, finde ich, wirklich kritisieren, weil es spielt keine Rolle. Und manche Krankenkassen zahlen zumindest einen Teil, wenige Krankenkassen zahlen, meine ich, sogar alles. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also letztlich hat man immer einen Teil der Kosten selber. Genau, und bei uns waren das so um die 1.500 Euro. Es kann auch mal 3.000 Euro sein. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie lange man stimulieren muss. Ja. Das ist sehr individuell. Ja, also so 1.500 bis 3.000 Euro, würde ich sagen, ist die Spanne.
Okay, und beim zweiten Mal hast du ja schon so ein bisschen verraten von, habt ihr dann wohl dann geklappt und eigentlich wurde ja nur ein Embryo eingesetzt, wahrscheinlich auch um das Risiko einer Zwillings- oder Mehrlingsschwangerschaft eben nicht zu haben. Und wie ging es dann weiter? Nehmen uns mal mit.
Ja, also es war so, dass schon eine knappe Woche, nachdem der Embryo eingesetzt wurde, hatte ich eben extreme Unterbauchschmerzen und mir ging es nicht gut. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin und die hat mich untersucht und meinte schon so, sie glaubt, da ist was angegangen, so hat sie es formuliert, weil sie das ja auch schon eine Weile macht und weil sie mich eben angeschaut hat und weil sie auch einen Ultraschall gemacht hat und meinte, das sieht irgendwie so aus, als wäre da ganz schön viel los in ihrer Gebärmutter. Und dann wusste ich auch schon an diesem Tag, weil man mir Blut abgenommen hat, dass mein Beta-HCG sehr hoch war. Also das ist das Hormon, was letztlich auch im Schwangerschaftstest nachgewiesen wird. Also das Schwangerschaftshormon, was dann am Anfang sehr schnell ansteigt. Ja, und dann wusste ich schon, dass ich schwanger bin, aber das heißt ja in dem Moment noch sehr wenig. Auch eine natürliche Schwangerschaft in der 2., 3., 4. Woche kann ja auch mal oder geht ja häufig auch wieder ab. Und dann war ich aber ich glaube so 1-2 Wochen später nochmal beim Frauenarzt. Ich musste dann relativ engmaschig auch kontrolliert werden. Und da hat dann meine Frauenärztin relativ früh gesehen, dass sie hat 2 Fruchthöhlen gesehen. Das heißt, sie hatte in der Gebärmutter, hat sie erstmal gesehen, dass da die Anlagen für 2 Kinder sind. Auch das war aber noch nicht so besonders, weil nach einer IVF hat man halt generell viele Eizellen, die da irgendwie theoretisch bereit wären. Und sie meinte auch, sieht sie häufig, die meisten bilden sich, also oft bildet sich dann eine auch wieder zurück. Und das war aber bei mir dann nicht so. Also es war alles nicht so, dann in dem Sinn nicht so die Mega-Überraschung. Es hat sich so ein bisschen angebahnt. Und dann war ich aber, ich glaube, in der 8., 9. Woche zum Ultraschall, da war ich auch zum ersten Mal dann alleine, ohne meinen Mann. Und dann meinte sie so, und da sind jetzt wirklich zwei Babys. Und da war sie dann auch überrascht, weil da hat man dann schon die Herzen schlagen sehen. Und dann war das irgendwie sehr, dann war es irgendwie doch nochmal eine Überraschung. Ja. Genau, vor allem, weil in meinem Fall war es ja eben so gewesen, wir hatten ein Embryo eingepflanzt. Und aus einem Embryo bildet sich eben normalerweise nur ein Kind. Und yeah. Es kann aber sein, das ist wohl bei IVFs auch nicht, also ist zumindest statistisch ein bisschen häufiger als bei natürlichen Schwangerschaften, dass sich dieser eine Embryo nochmal teilt. Der kann sich sozusagen, nachdem er sich eingepflanzt hat oder so währenddessen, kann er sich nochmal teilen und dann können daraus zwei Babys entstehen. Mhm. Das war sozusagen die eine Option. Die andere Option wäre gewesen, dass ich tatsächlich noch irgendwie gleichzeitig spontan schwanger geworden bin. Also dass noch irgendwie zusätzlich sich ein Baby auf natürliche Art und Weise auf den Weg gemacht hat. Yeah. Und wir haben dann ein paar Wochen später, als man dann die Geschlechter sehen konnte, haben wir gesehen, es sind beides Jungs. Mhm. Und damit konnten wir aber diese ursprüngliche Frage nicht beantworten, ob jetzt sozusagen Fall 1 eingetreten ist, nämlich Embryo hat sich nochmal geteilt, oder ob Fall 2 eingetreten ist, dass ich nochmal so schwanger geworden bin. Und man hat es deswegen nicht beantworten können, weil es in meinem Fall so war, dass beide Babys oder Embryos eine eigene Fruchthöhle und eine eigene Plazenta und eine eigene Nabelschnur hatten. Teilweise ist es ja so, dass man schon genau aufgrund der Konstellation irgendwie sieht, die teilen sich eine Plazenta, also einen Mutterkuchen. Dann könnte man anders noch auf die Herkunft sozusagen ja. schließen, aber das war bei uns eben nicht so.
Genau, das kommt ja immer darauf an, wann die Teilung sozusagen stattfindet, gell? Ob die sich dann eben einen Mutterkuchen und eine Fruchthöhle teilen oder nur eine Fruchthöhle teilen oder eben alles getrennt ist. Genau. Ist spannend und dementsprechend können die auch eineiig sein oder zweieiig. Und in eurem Fall wusstet ihr es jetzt wahrscheinlich dann lange nicht, oder?
Genau, wir wussten es bis zum Ende nicht, bis zur yeah. Geburt nicht. Und auch nach der Geburt wussten wir es erstmal nicht, bis dann in so einem Nebensatz mir einer der Ärzte eben gesagt hat, dass die beiden Kinder unterschiedliche Blutgruppen haben. Und damit war dann klar, also ja. aufgrund der Blutgruppe, also ein eineiiger Zwilling hätte, da hätten beide die gleiche Blutgruppe. Und in dem Moment war dann klar, es war eigentlich spannend, weil da eben sehr viel dann klar wurde, war dann klar, sie sind zweieiig und gleichzeitig hat sich dann eben dadurch noch gezeigt, aha, ich bin doch noch spontan schwanger geworden, obwohl das was war, womit wir auch generell gar nicht mehr gerechnet hatten, dass das klappen kann. Und es war dann eigentlich auch eine schöne Erkenntnis irgendwie, dass da doch eine Schwangerschaft natürlich eingetreten ist. Also mehr ja. oder weniger natürlich.
Ja. 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 Okay, jetzt haben wir so ein bisschen vorgespult, jetzt müssen wir nochmal zurück. Ja. dann, was bei der Frauenärztin, die sagt, da sind zwei. Ich meine, da, also wenn ich mir die Situation vorstelle, da wird er mir vielleicht auch erstmal kurz schlecht und schwindelig und man denkt sich, um Gottes Willen. Gleichzeitig ist man wahrscheinlich auch wahnsinnig froh, dass einfach da zwei Kinder vielleicht kommen, oder? Wie ging es dir da?
Ja, das stimmt. Ich glaube, es war in dem Moment vor allem eine Erleichterung, das war nämlich der erste Ultraschall, bei dem man vermeintlich das Herz hat schlagen sehen. Mhm. Und ich dachte eigentlich, ich gehe da hin. Natürlich ist man ja auch immer so ein bisschen in Sorge und sehe dann irgendwie sozusagen ein Embryonenherz schlagen. Und es waren dann zwei und es war schon irgendwie, sozusagen, ich habe mich gefreut. Natürlich spricht man auch so im Verlauf dann mit anderen Zwillingseltern und manche sind natürlich auch total schockiert. Ich war natürlich auch überrascht und irgendwie überfordert, aber die Freude war schon das überwiegende Gefühl. Und Ich bin dann auch zu meinem Mann ins Büro gefahren und hab ihm geschrieben, so, hey, kannst du mal kurz runterkommen? Und er dachte sich schon so, oh nein, also entweder das ist was ganz Gutes oder was ganz Schlimmes passiert, weil sonst würde ich ihn natürlich nicht besuchen. Und dann habe ich ihm dieses Ultraschallbild gezeigt und er war halt auch irgendwie einfach nur sprachlos, aber wirklich im positiven Sinne, so dass wir dann auch, glaube ich, einfach so ein gemeinschaftliches Gefühl von, wir schaffen es schon, hatten und einfach nur dankbar waren, dass jetzt bisher erstmal alles gut ist.
Ja.
So. Ja.
Und wie ging es dir dann weiter in der Schwangerschaft? Wie ist es denn mit zwei schwanger zu sein? Also muss man sich das so vorstellen, ich habe das jetzt selber nicht erlebt, dass wahrscheinlich schon auch alles ziemlich schnell beschwerlicher wird, anstrengender, aber du hast ja auch keinen Vergleich. Also
ja, genau.
Ja.
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, oder am Anfang ist es, glaube ich, relativ vergleichbar auch mit einer Einlingsschwangerschaft, sage ich jetzt mal. Witzigerweise ist das Wort Einling auch was irgendwie erst dann so aufkommt, wenn man selber Zwillinge hat, weil sonst ist es halt eine Schwangerschaft mit einem Kind. Also am Anfang, nachdem dann sozusagen dieses Überstimulationssyndrom überwunden war, und auch das war irgendwie erträglich, weil ich ja irgendwie wusste, ich bin schwanger und es hat sich so gut angefühlt, emotional, dass dieses Körperliche so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und es hat so 3-4 Wochen gedauert, dass da wirklich so alle Nebenwirkungen weg waren und ich dann sozusagen einfach nur noch schwanger war. Und ab da hat sich es erstmal gut angefühlt und schön. Dann war erstmal nur so dieses Wissen, na, ich bin schwanger und es sind zwei und es ist ja auch irgendwie was Besonderes. Und ich hatte meine ganz normale Schwangerschaftsübelkeit und war müde und musste viel schlafen. Aber lange Zeit ging es mir körperlich noch total gut. Und das hat sich dann auch verändert mit der Zeit. Wobei eine Sache, die mich teilweise so ein bisschen gestört hat, war dieser Stempel Risikoschwangerschaft. Den hat man halt einfach. Und es wird auch natürlich von den betreuenden und behandelnden Ärzten ja, zumindest auch immer wieder benannt. Und das fand ich so ein bisschen anstrengend, weil man doch immer noch mal mit so einem anderen Auge angeschaut wird und eigentlich ja selber das erstmal nicht als irgendwie jetzt größeres Risiko oder so empfindet oder nichts ist, was man spürt, was man auch einfach, man weiß es halt, dass es eine Risikoschwangerschaft ist.
Das heißt, man wird auch engmaschiger angeschaut als Einlingsschwangerschaft.
Genau.
Ja.
Genau. Und die Geburtsplanung findet ein bisschen früher statt und dann sind eben manche von diesen, naja, man kann ja einige auch Zusatzuntersuchungen machen und die ausgedehnten Ultraschalle in der Schwangerschaft. Das wird alles nochmal, das dauert schon, es ist alles schon auch schon ein Zeitfaktor, es dauert alles doppelt so lang, weil man muss ja immer zwei Kinder angucken.
Ja.
Aber mir ging es wirklich lange sehr gut. Ich war auch irgendwie sehr fit, ich bin generell ein sportlicher, aktiver Mensch und ich konnte lange mich auch irgendwie weiter bewegen, ich konnte auch relativ lange noch joggen gehen. Da war mir dann auch eher so, da hatte ich, glaube ich, auch selber eher ein bisschen so eine Angst, so ab wann geht es nicht mehr, ab wann kann ich mich vielleicht nicht mehr bewegen. Also das war so ein, waren so ein bisschen Sorgen, die mich halt während der Schwangerschaft auch begleitet haben. So, wie lange bin ich mobil und, oh Gott, muss ich vielleicht am Ende liegen, weil so viele müssen es ja. Also das sind es dann auch eher so das Kopfkino, glaube ich. So rein körperlich war sehr lange alles wirklich auch unbeschwerlich. Genau, und es war dann, ich weiß leider nicht mehr genau, wann es war. Ich würde sagen, so grob um die 22., 23. Woche bin ich irgendwann mal gestolpert. Also völlig, gar nicht irgendwie schlimm und auch nicht aus einem, ich weiß nicht, ich bin einfach doof gestolpert und auf den Bauch gefallen. Und aufgrund dessen habe ich mich dann in der Rettungsstelle vorgestellt, einfach nur, um es abzuklären, dass alles okay ist. Und da meinte dann die Frauenärztin dort, dass ich meine Zervix, also mein Gebärmutterhals, extrem, dass der extrem kurz sei. Mhm. Und das war eigentlich so der Moment, in dem ein bisschen so, ja, so ein sorgenvollerer Teil an der Schwangerschaft angefangen hat, weil es erstmal was ist, was man in so einer frühen Woche, sage ich jetzt mal, nicht haben will. Also der Gebärmutterhals ist ja letztlich sozusagen das Verbindungsstück zwischen Gebärmutter und dann auch der Scheide, also da, wo am Ende dann das Kind rauskommt und man will ja, dass diese Zervix, also dass die schön zu ist.
Ja.
Und je kürzer die ist, desto größer ist eben auch die Gefahr, dass sie aufgeht. Und eben da dann auch wieder dieses Risiko, dieser Mantel, der so über einem hängt, Zwillingsschwangerschaft und Frühgeburt, das rückt damit halt mehr in den Vordergrund. Und vor allem, weil das bislang eben noch nie Thema war. Und dann bin ich eben nochmal zu meiner Frauenärztin und sie hat dann eben auch die Zervix als verkürzt gemessen und meint schon so, machen Sie langsam und einfach nicht so viel, eher ruhig machen und so. Und eher ruhig machen ist erstmal was, was mich total stresst,
weil ich keine ruhige
Person bin. und weil man ja auch irgendwie so natürlich auch irgendwie Pläne hat für die Schwangerschaft und irgendwie noch Sachen machen will und sich vorbereiten will und irgendwelche Bücher lesen will und was weiß ich. Und ja, und natürlich auch, man will einfach, dass diese Kinder dann so lange wie möglich im Bauch bleiben. Und genau, aber so mit, ja, ich würde sagen, so Anfang, Mitte der 20. Woche war das dann einfach immer wieder Thema. Und es war aber nicht dynamisch. Also sie hat, die Zervix hat sich nicht weiter verkürzt. Und ich hatte ja auch nie Wehen oder irgendwie auf eine andere oder weitere Zeichen, die jetzt dafür gesprochen hätten, dass es den Kindern nicht gut geht oder dass die Geburt früher eintreten würde als, als erhofft.
Und das heißt, ruhig machen, du hast jetzt dann versucht wahrscheinlich nicht mehr zu joggen und musstest aber jetzt nicht liegen.
Genau. Genau, also zum Glück musste ich nicht liegen und man beließt sich ja dann auch selber so ein bisschen und es gibt einige Hinweise darauf, dass das reine Liegen gar nicht wirklich was bringt. Mhm. Wobei ich da auch irgendwie sagen muss, man liest auch immer so ein bisschen das, was man lesen will. Also es schadet natürlich auch nicht, einfach nur zu liegen.
Da hätte ich es wahrscheinlich auch interpretiert, ja.
Genau. Aber ich hatte, ich würde sagen, ich hatte trotzdem Glück. Also ich musste nicht liegen, ich musste nicht ich musste jetzt nicht sozusagen, ich sollte einfach so mein Aktivitätslevel ein bisschen runterschrauben und gucken, dass ich nicht irgendwie, wir haben damals im vierten Stock ohne Aufzug gewohnt, dass ich jetzt nicht irgendwie viermal am Tag hoch und runter gehe, sondern vielleicht überlege, was muss ich heute machen und dann gehe ich einmal raus, solche Sachen. Und es ging auch, mir ging es auch weiterhin gut. Es hat dann eine Situation gegeben und ich weiß gerade nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang? Ich glaube, da war das dann auch irgendwie eigentlich nur eine Routinekontrolle beim Frauenarzt. Wir wollten danach eine Woche segeln gehen auf Rügen, wo es dann hieß, irgendwie, ja, die Zervix hat sich jetzt nochmal verkürzt und ich muss jetzt sofort ins Krankenhaus und eine Lungenreifespritze kriegen. Also das ist ja das, was man, wenn man jetzt wirklich damit rechnet, dass Kinder zu früh kommen, dann versucht man ja die Lungen, also die Tatsache, dass die Lunge eben bei einem Neugeborenen noch nicht voll entwickelt ist oder bei Kindern in der 30. bis 40. Woche sich eigentlich erst voll entwickelt, sagen wir so, das versucht man dann zu beschleunigen, damit, falls diese Kinder früher kommen, damit die schon so ein bisschen vorbereitet sind. Und das stand dann eben bei mir auch im Raum und das hat mich schon ganz schön schockiert, weil das hat mir irgendwie dann gezeigt, dass die Ärzte doch irgendwie damit rechnen, es könnte sein, dass die Kinder früher kommen.
Ja, ich glaube, das geht und vielen Frauen so, dass das so diese Lungen,
genau, also das
ist nochmal so ein Ding, das okay, das heißt also, die meinen das schon ernst, dass da jederzeit alles passieren kann, ja.
Absolut, genau, und ich habe da, also ich habe dann natürlich auch wieder gelesen, so was hat das für Nachteile, falls man es am Ende gar nicht braucht und habe dann aber auch einfach für mich überlegt, wenn ich jetzt irgendwie Ärztin wäre und eine Patientin beraten müsste, dann würde ich der auch sagen, geben Sie diese Spritze und im besten Fall brauchen Sie es nicht, weil Ihre Kinder noch lange drin bleiben sozusagen. Ja. Naja, ich war dann im Krankenhaus, es wurde wieder, werden ja dann immer so die Sachen abgeklärt, so nach dem Motto, gibt es schon eine Wehentätigkeit, wie geht es den Kindern und eben äußerliche Befunde, wie sieht das Fruchtwasser aus, wie lang ist die Zervix und so weiter. Und es war halt nach wie vor, es war immer, die Zervix war kurz und alles andere war gut. Ich hatte keine Wehen, den Kindern ging es gut, die Kinder waren entspannt, Fruchtwasser war klar und so weiter, keine Infektionszeichen. Und genau, ich habe dann aber diese Lungenreifungsspritze bekommen und das muss auch so um die, ich weiß es leider nicht mehr genau, 25., 26. Woche, vielleicht 27. Woche gewesen sein. Und musste dann aber auch nicht dort bleiben. Bin dann auch nach Rügen gefahren. Aber wir sind nicht gesegelt. Wir haben dann entschieden, falls doch irgendwas ist, ist es vielleicht ganz gut, man ist nicht irgendwie auf dem Boot und ohne Kontakt zu Ärzten und ins Krankenhaus und so weiter. Es war dann eigentlich eine entspannte, Ja, es war eine gemütliche Woche. Wir haben nur die Nächte auf dem Segelboot im Hafen verbracht. Das war, ich glaube, Mitte Juni, Ende Juni, vielleicht sogar auch Anfang Juli. Genau. Aber es hat sich dann auch so es war einfach weiterhin, Cervix ist zu kurz und machen sie langsam. Aber es hat sich dann irgendwie eingependelt. Es war dann irgendwie, ich wusste das, ich sollte langsam machen und es war alles gut. Ja. Soll ich weiter erzählen?
Ja, jetzt genau.
Genau. Und dann hatte ich eigentlich echt einen schönen Sommer. Ich meine, es war schon Corona, aber es war dann irgendwie ich glaube, es war dann gerade so, dass der erste große Lockdown war überwunden und man konnte mal irgendwie abends raus, man konnte essen gehen und ins Kino. Und letztlich war es dann so, dass wir hatten eigentlich noch einen Urlaub geplant in Schweden. Für 2 Wochen, da wäre ich so 30., 31. Woche gewesen und da haben wir dann lange hin und her überlegt und ich habe dann gesagt, ich mache es lieber nicht, weil wer weiß, was ist. Wir wären da auch nicht irgendwie in Stockholm gewesen, wo die erste große Klinik direkt um die Ecke ist, sondern es wäre doch so ein bisschen in der Pampa gewesen. Kurzum, mein Mann ist dann wie geplant mit seiner Familie nach Schweden gefahren. So hatten wir das auch abgesprochen, also es war völlig okay und ich bin einfach sicherheitshalber zu Hause in Berlin geblieben. Und war dann an einem Abend mit einer Freundin, die auch schwanger war. Wir waren vietnamesisch essen und im Kino. Und es war ein total schöner Abend. Ich bin abends nach Hause ins Bett. Es war irgendwie alles normal. Und am nächsten Morgen bin ich in die Küche, wollte mir Frühstück machen und habe es irgendwie so ein bisschen warm, feucht an meinem Innenseite-Oberschenkel laufen, spüren irgendwie. Und dachte schon so, bin ich jetzt plötzlich inkontinent geworden? Das ist ja auch eine Sache, die in der Schwangerschaft manche Leute betrifft, genau. Ja. War aber nicht der Fall. Ich bin dann ins Bad, habe gemerkt, okay, es läuft einfach weiter. Und dann war mir relativ schnell klar, dass es Fruchtwasser sein muss.
Ja.
Und das war echt eigentlich ein richtig doofer Moment. Da habe ich dann irgendwie so gemerkt, wie ich so innerlich so denke, so nein, 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 bitte nicht, nein, nein, nein. Da war ich in der 30+6. Schwangerschaftswoche, also kurz vor der 32. Woche. Und
also es ist echt dann meine Zeit, ja, eigentlich.
Genau, ja. Genau. Also so, denkt sich so, jetzt sollen die Babys eigentlich nicht kommen. Und ich habe dann meine Hebamme angerufen, die meinte, fahr mal in die Klinik, fahr mal nicht mit dem Taxi oder mit Öffentlichen, sondern ruft dir einen Notarzt oder einen Rettungswagen. Die kamen dann, die haben mich aus dem 4. Stock runtergetragen, weil sie meinte, also die Hebamme meinte auch so nicht mehr laufen. Genau, und dann lag ich in diesem Krankenwagen mit Blaulicht, sind wir in die Klinik gefahren und ich wurde gefragt, so wollen Sie irgendjemanden anrufen?
Ja.
Und ich dachte, so, weiß eigentlich jetzt gerade nicht so richtig, mein Mann ist nicht da, meine Familie wohnt nicht in Berlin. Ich will erstmal niemanden anrufen. Ich habe einfach so gedacht, jetzt warte ich erstmal ab, was da in der Klinik rauskommt.
Völlige Überforderung wahrscheinlich auch, ja.
Also genau, also ich habe irgendwie einfach nicht denken können, schon gar nicht klar denken können. Und dann war das so, dass ich hatte eine Beleghebamme, worüber ich im Nachhinein auch total froh bin. Also kann ich nur empfehlen, egal wie die Geburt läuft. Kam relativ zeitgleich mit mir in der Klinik an. Es war irgendwie morgens 7:30. Und ich wurde auch sofort dann untersucht und dann meinten die schon so zu mir, also ich habe schon so gemerkt, die haben mich untersucht, haben große Augen gemacht und meinten, ihr Muttermund ist schon bei 8 cm. Und der Muttermund ist ja eigentlich dann vollständig eröffnet, wenn er so bei 10 ist. Also und das ist ja eigentlich ist diese Muttermundseröffnung ja was, was viele Frauen wirklich spüren und auch schmerzhaft spüren und was über mehrere Stunden geht. Und ich habe es irgendwie nicht gemerkt oder wie auch immer. Und im Rettungswagen hatte ich so 2, 3 Kontraktionen, die schon auch wirklich schmerzhaft waren, aber mehr nicht. Und ich lag dann auf diesem Stuhl und dann meinten sie halt zu mir, ja, ihre Kinder kommen heute. Ihre Kinder kommen jetzt. Und dann, das war schon krass, weil ich halt die ganze Zeit irgendwie auch so während der Schwangerschaft, genau, das war vielleicht auch was mich oft genervt hat, dass die Leute mich gefragt haben, ja und können die dann normal kommen oder brauchst du einen Kaiserschnitt? Und ich habe halt immer gesagt, naja, wir probieren das erstmal, dass die auf natürlichen Wege zur Welt kommen, nur weil es Zwillinge sind, müssen die nicht sofort per Kaiserschnitt kommen. Und das war halt auch einfach ein Wunsch von mir, dass man das zumindest versucht. Und an diesem Morgen waren die Ärzte aber sehr klar und haben gesagt, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Wen möchten Sie noch jemanden anrufen? Weil ich war ja alleine und ich habe dann eine gute Freundin angerufen. Ich habe sie erstmal nicht erreicht, aber sie rief dann sofort zurück und meinte im Nachhinein, ich wusste, wenn du um diese Zeit anrufst, dann ist nichts. Die selber Frauenärztin ist und die durfte dann zum Glück ihren Taktdienst unterbrechen und zu mir in die Klinik kommen. Das war super und die kamen, also es wurde dann tatsächlich relativ schnell eben die Entscheidung getroffen, es wird jetzt ein Kaiserschnitt gemacht und ich durfte aber wach sein. Das war mein Glück, ich hatte noch nicht gefrühstückt und ich war sozusagen in so einem Zustand, dass sie gesagt haben, wir können Ihnen eine Spinalanästhesie machen, das heißt also keine Vollnarkose, sondern eine Rückenmarksbetäubung, so wie man es auch bei einem geplanten Kaiserschnitt macht. Und ich war wach und es ging alles wirklich super schnell. Also ich war so um 7:30 in der Klinik und um 9:05 ist das erste Kind geboren. Und genau.
Dein Mann wusste gar nicht, dass gerade seine Kinder auf die Welt kommen, oder? Weil der
ach so, ja, doch, das war noch, das war auch noch so eine Sache. Ich hatte dann, ich lag auf dem Günststuhl wirklich, während die mich untersucht haben, weil die haben dann zwar einerseits gesagt, der Muttermund ist schon so weit eröffnet und andererseits mussten sie ja trotzdem noch gucken, wie geht's den Kindern, und denen ging es zum Glück nach wie vor gut. Und ich rief dann meinen Mann an und meinte, er war irgendwie, ich hatte Glück, dass ich ihn erreicht habe. Ich habe gemeint, du, ich irgendwie so nach dem Motto, halt dich fest, ich bin im Krankenhaus und die wollen die Kinder jetzt holen und du wirst es nicht schaffen, hier zu sein. Aber es gibt ein Flugzeug um, ich weiß nicht, irgendwie 11 Uhr noch was von Oslo, also es war an der Grenze zu Norwegen und es war wirklich im Nachhinein so ein Riesenglück, dass er dieses Flugzeug erwischt hat. Er hat dann halt super schnell alles gepackt, seine Eltern haben ihn an den Flughafen gefahren. Und es war auch noch in dieser, es war halt diese Corona-Krise und es war irgendwie eine Woche, in der die Grenze zwischen Schweden und Norwegen überhaupt noch offen war. Ja. Also im Nachhinein haben wir das erst rausgefunden. Aber er hat diesen Flieger bekommen und es war aber so, ich glaube, er saß gerade im Flugzeug er war auf dem Weg zum Flughafen, als dann meine Freundin, die dann bei mir war, ihm sagen konnte, die Kinder sind jetzt da. Mhm. Genau, aber er war halt nicht da. Und er wusste dann aber immerhin schon in dem Moment, in dem er ins Flugzeug stieg, dass die beiden schon geboren sind. Genau, also es war schon irgendwie abgefahren. Und für mich, es ging halt super schnell. Es war bestimmt im Nachhinein auch gut, weil sonst hätte ich vielleicht auch irgendwie noch darum gebettelt, dass man irgendwie versucht, dass die auf natürlichen Wege kommen. Ich glaube, dass man das bis zur 32. Woche rät man davon ab, weil der kindliche Kopf noch so weich und auch einfach empfindlich ist, dass es da zu Blutungen kommen kann, wenn er durch den Geburtskanal gepresst wird. Und da waren auch dann sozusagen die behandelnden Ärzte und Hebammen so klar, was bestimmt auch gut war im Nachhinein, dass einfach sofort diese Entscheidung getroffen wurde. Und ja, ich war ja zum Glück wach und habe das mitbekommen, die Geburt mehr oder minder und habe zumindest dann auch gehört, dass sie sofort beide geschrien haben. Das war für mich irgendwie erleichternd und dann ist irgendwie alles irgendwie wirklich wie in so einem Film. Ich glaube, ich stand einfach komplett neben mir.
Und hast du die beiden dann noch sehen dürfen oder sind die gleich weg auf die neugeborenen intensiv oder wie ging das dann weiter?
Genau, also man hat mir beide ganz kurz gezeigt. Den einen, glaube ich, direkt nach der Geburt. Den ersten hat man sozusagen wegtransportiert und den zweiten hat man geholt und mir kurz gezeigt. Danach hat man mir den ersten noch mal kurz gezeigt und dann waren die irgendwie weg und ich bin dann man wird ja dann trotzdem in den Kreissaal gebracht zum Aufwachen, so in so einem Aufwachraum-Kreissaal. Und da war dann auch meine Freundin zum Glück bei mir, was irgendwie total gut war, weil ich einfach irgendwie reden konnte und irgendwie jemand war da und ich habe erstmal die Kinder nicht gesehen. Als erstes kam eine Stillkrankenschwester, die mir irgendwie, oder Stillberaterin, ich weiß nicht genau, was ihre Bezeichnung war, aber die mir irgendwie, ich noch total in Trance und halb auch irgendwie noch in Narkose und nichts gespürt in den Beinen und so weiter, erklärt hat, wie ich meine Brust jetzt bearbeiten muss sozusagen, damit da irgendwie Milch rauskommt. Das weiß ich noch, fand ich in dem Moment so total skurril, weil ich halt ja überhaupt nicht anwesend war. Und im Nachhinein bin ich aber super dankbar, weil ich jetzt auch weiß, wie wichtig es ist, dass man da sehr schnell, wenn Mütter stillen wollen, dass man da sehr schnell sozusagen aktiv werden muss nach der Geburt. Die kam und dann durfte ich aber auch ganz schnell eigentlich zu den Kindern. Die waren zu dem Moment, also das war dann irgendwie so, ich wurde dann in so einen Raum gebracht, wo ganz viele, bestimmt 3, 4, 5 Kinderärzte und irgendwie, also da war so Gewusel einfach um mich rum und dann wurden mir beide Kinder aber auf die Brust gelegt und mir haben die Ärzte auch gesagt, es geht ihnen soweit gut, die haben jetzt eine Atemhilfe, aber können alleine atmen. Das waren irgendwie so die Infos, die bei mir hängen geblieben sind. Ich glaube auch so von Gewicht oder Größe. Das wurde wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt war schon gemacht worden, aber es wurde mir, glaube ich, nicht gesagt. Ich weiß nicht genau, wann ich das erfahren habe. Die haben dann tatsächlich, also der eine hat 1330 Gramm und der andere 1490 Gramm gewogen. Also wirklich super wenig. Ja, ich weiß leider nicht mehr, wann diese Info kam. Genau, und dann habe ich, glaube ich, erstmal geschlafen. Und das weiß ich auch noch, die wurden mir sozusagen kurz gegeben und aber auch super schnell wieder weggenommen. Also in Anführungsstrichen weggenommen. Und das hat mich irritiert, weil ich dachte, so geht es denen jetzt nicht gut, dass die jetzt nicht noch länger bei mir liegen dürfen. Also das weiß ich noch, dass das so ein bisschen Sorgen auch gemacht hat. Ja.
Und eigentlich warst du ja die ganze Zeit wie in so einem Schockzustand. Ich meine, du wachst am Morgen auf, willst dir Müsli machen und 2 Stunden später hast du 2 Kinder und der Bauch ist weg und du warst gerade schwanger.
Ja, also ich weiß auch nicht mehr so richtig, wie ich diesen Tag irgendwie... Es war dann irgendwie so, dass Annabelle war zum Glück die ganze Zeit bei mir und Niklas hat dann so gegen 14 Uhr oder so die Klinik erreicht, da war ich gerade so ein bisschen am Ausnüchtern im wahrsten Sinne. Und durfte eigentlich noch nicht aufstehen, weil ich noch nicht mobilisiert war. Man darf ja dann eigentlich erstmal nicht aufstehen. Und er durfte nicht rein, weil er noch einen negativen irgendwie Corona-Test brauchte, weil Schweden noch vermeintlich Risikogebiet war. Also es war alles so ein ewiges Hin und Her. Und dann muss man ja gleichzeitig irgendwie auch irgendwie Leute informieren. Und so richtig ist dieser Tag, also ich könnte den jetzt, glaube ich, nicht mehr komplett rekonstruieren. Der ist schon echt so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Und was ich aber noch weiß, ist, dass ich dann irgendwann durfte Niklas abends zu mir und dann sind wir auch zusammen zu den Kindern. Und das hat sich dann zum ersten Mal irgendwie so, ja, auch irgendwie so ein bisschen so angefühlt, als würde die Situation so langsam wieder in irgendeine Richtung gehen. Also so man versteht zwar noch nicht, was das jetzt alles bedeutet, aber genau dieses, was du gerade gesagt hast, dieses, ich bin jetzt plötzlich Mama, das war halt in dem Moment noch nicht bei mir angekommen. Also ich war ja noch gar nicht bereit.
Genau, und es klang ja auch durch, dass du ja insgeheim auch eine ganz andere Vorstellung davon hattest. Also natürlich erstmal nicht, dass die beiden zu früh kommen, aber du hast ja auch den Wunsch nach einer natürlichen Geburt gehabt.
Genau, ja. Und der Wunsch war schon, der war sehr ausgeprägt. Ich wollte das unbedingt und ich glaube, ich wollte mir auch so ein bisschen selber beweisen, dass das geht, dass das mit Zwillingen geht und dass ich das schaffe. Also so dieses Blöde, ne, ich schaffe das so. Wir hatten da ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es einfach so, man irgendwie denkt, so man muss dann da was leisten oder man muss das hinkriegen. Das ist das eine und eben andererseits auch irgendwie, glaube ich, so diese Annahme, die natürliche Geburt ist das Beste fürs Kind. Ich glaube schon, dass das unter bestimmten Umständen so das ist, was man favorisieren sollte. Aber mittlerweile habe ich da meine Meinung auch irgendwie dazu geändert, dass es nicht so diesen einen Weg gibt, der jetzt das Beste für das Kind ist. Genau, aber das hat für mich selber sehr, also das hat für mich selber, war echt ein, was, woran ich dann knabbern musste, dass es halt jetzt nicht so kam, wie ich dachte oder wie ich es mir gewünscht hätte.
Ja. Ich habe auch nicht so eine Geburtsgeschichte, die so gelaufen ist, wie ich es mir mal vorgestellt habe. Und bei der zweiten Schwangerschaft hatte ich tatsächlich den Vorteil, dass ich mich echt davon gelöst habe, dass ich einfach dachte, ich habe das auch wirklich nur ganz bedingt im Griff und kann das nur ganz bedingt kontrollieren. Und diese Kinder kommen halt dann auch irgendwie so auf die Welt, wie sie eben auf die Welt kommen. Und also ich fand es dann leichter, weil ich so ein bisschen gelöst war von dieser Vorstellung, wie das laufen muss. Und wenn ich einen Rat immer weitergeben könnte an eine Schwangere, dann wäre das eben, sich da zu öffnen. Weil es eben oft nicht so klappt, wie man sich das irgendwie auch vorstellt. Und man hat aber eben insgeheim so seine Traumgeburtsvorstellung, wie es eben sein soll.
Ja, total. Also das kann ich nur genauso unterschreiben. Ich glaube auch, vieles kapiert man wahrscheinlich selber erst dann auch retrospektiv. Und vielleicht ist es auch was gerade Erstgebärende noch mal mehr haben als Frauen, die vielleicht schon irgendwie ein oder zwei Geburten hinter sich haben. Man hat halt irgendwie einerseits, glaube ich, so diese Zeit auch auf eine Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen, wie wird die Geburt.
Ja.
Und ich hatte halt, ich glaube, ich war auch noch gar nicht in der Schwangerschaft selber, war ich noch gar nicht an dem Punkt, dass ich so konkret über die Geburt nachdenken konnte, dass ich mir auch noch gar nicht überlegen konnte, so wie gehst du eigentlich damit um, wenn es nicht so wird, wie du denkst. Ja. Ich war ja noch überhaupt nicht auf vorstehende Geburt gepolt. Aber ja, ich glaube auch im Nachhinein ist ganz viel einfach so, man hat Erwartungen und auch wenn man irgendwie weiß, aber es läuft nicht immer so, wie man es erwartet, dann hat man ja trotzdem noch so diese ganz starke Hoffnung. So. Aber vielleicht wird es bei mir anders. So. Ich weiß, fast alle Zwillinge kommen per Kaiserschnitt. Vielleicht wird es bei mir anders. So. Genau, und natürlich, auch da hatten wir kurz, ja schon irgendwie, das hatten wir ja schon ein bisschen angesprochen, dass ich einfach, dass man irgendwie so dachte, so man hat jetzt irgendwie versagt. So mein Körper hat es irgendwie nicht geschafft, diesen Kindern länger eine Heimat zu sein oder sie noch länger in mir drin zu haben und so. Ich bin jetzt irgendwie nicht, so was sagt es jetzt über mich und meine Fähigkeiten aus oder meine Weiblichkeit, so.
Ja.
So ist, das hat so ein extremes, auch schlechtes Gewissen irgendwie ausgelöst den Kindern gegenüber, weil man irgendwie so dachte, so jetzt sind die wegen mir zu früh gekommen.
Ich glaube, diesen Punkt haben auch viele Frauen, weil es eben sehr, sehr häufig ja nicht so läuft, wie man sich das eigentlich mal vorstellt. Und letztendlich machen sich, glaube ich, viele Vorwürfe, dass es nicht so läuft, wie man sich vorstellt. Und dabei hat man es einfach auch wirklich überhaupt gar nicht im Griff.
Ja, also ich würde das auch...
Immer noch?
Zum Glück nicht mehr. Also ich habe die schon auch immer mal wieder, glaube ich, wandere ich innerlich so ein bisschen auch so in die Zeit kurz vor der Geburt und frage mich irgendwie, hätte ich was anders machen können, sollen, aber nicht wirklich mit einem Vorwurf an mich selber, sondern eher man überlegt halt oder ne, ist auch immer mal wieder, hat man halt Erinnerungen und ich bin aber mittlerweile... Vielleicht auch, weil ich jetzt einfach sehe, wie gut es den beiden geht und wie gesund die sind, kann ich das jetzt nochmal auch anders annehmen. Also das war wirklich ein Prozess, der auch schon, würde ich sagen, relativ früh sogar eingetreten ist, weil wir auch relativ schnell, irgendwie ist es ja so, man hat dann irgendwie in dem Moment so dieses, jetzt habe ich irgendwie zwei frühgeborene Kinder und gleichzeitig hat man ja sofort so eine große Liebe für diese Kinder, dass es auch ganz klar ist, egal was da jetzt noch kommt, ich bin jetzt für die da und ich bin jetzt für die verantwortlich und ich mache alles, was ich machen kann, dass es denen so gut wie möglich geht und dann rückt irgendwie auch so dieses Hadern so ein bisschen in den Hintergrund. Also jetzt habe ich diese Selbstvorwürfe, würde ich sagen, nicht mehr oder diese... Ja, und das ist aber bestimmt auch, ja, hat bestimmt was damit zu tun, dass ich jetzt einfach sehe, denen geht's gut und wir haben jetzt halt irgendwie eine ganz andere Geschichte, als wir sie irgendwie vielleicht vor 2 Jahren uns ausgemalt hätten, aber sie ist jetzt genau gut so, wie sie ist. Also und da bin ich einfach total dankbar, dass ich das so sehen kann.
Ja, ist jetzt eure Geschichte.
Ja, genau. Ja.
Und das wäre jetzt auch so meine letzte Frage. Jetzt geht's beiden gut und wie alt sind die jetzt, die beiden?
Jetzt sind sie 16 Monate alt.
Ja.
Genau. Also sie werden eigentlich im Oktober geboren, sind aber im August auf die Welt gekommen.
Ja.
Ziemlich genau 2 Monate zu früh.
Ja.
Und genau, jetzt sind sie so irgendwas zwischen 1 und 1,5. Und das ist ja auch immer witzig, ne, wenn man jetzt gefragt wird, wie alt sind deine Kinder?
Ja.
Dass man immer so ein bisschen unsicher ist, was sage ich denn jetzt eigentlich?
Ja.
Aber rechnerisch sind sie jetzt seit 16 Monaten auf der Welt und es geht ihnen total gut. Ich würde auch sagen, die haben eigentlich keine, oder auch uneigentlich haben sie keine Folgen in dem Sinne davon mitgetragen. Ich habe heute Morgen zu meinem Mann gesagt, schau mal, man sieht beim Theo die kleinen Narben von den Blutentnahmen auf dem Handrücken. Ja. Also das zum Beispiel sieht man, oder der eine hat eine Lumbalpunktion bekommen, da sieht man auch eine Mini-Mini-Narbe am Rücken. Aber sozusagen so diese großen Entwicklungssachen, vor denen man irgendwie Angst hat oder worüber man sich Sorgen macht, das ist alles nicht eingetreten, und die sind so gesund und witzig und gut drauf. Also ja, es ist total schön zu sehen, und ich hätte mir damals gewünscht, dass ich solche Geschichten öfter höre, ne? Weil man hat irgendwie so das viel Negatives dann auch irgendwie im Kopf, und
ja. Leider immer so ein bisschen auch so ein Klischee. Es ist ja Gott sei Dank oft so, dass in so einer Schwangerschaftswoche, wenn dann die Babys auf die Welt kommen, alles super läuft, aber man hat halt irgendwie so ein Klischee von einem Frühchen im Kopf, was ja manchmal dann auch gar nicht mehr stimmt, was einen dann vielleicht auch ängstigt. Und deswegen haben wir auch besprochen, dass wir deine Geschichte unbedingt erzählen wollen für vielleicht Mamas, die gerade mit einem verkürzten Gebärmutterhals auf irgendwie zu Hause liegen, Zwillinge erwarten oder in irgendwelchen Krankenhäusern sind und sich solche Gedanken gerade machen müssen. Meine letzte Frage ist, das kriegst du sicher ganz oft, aber ich bin einfach neugierig. Wie ist es denn als Zwillingsmama? Wie geht's dir mit Zweien?
Also mir geht's total gut. Das kann ich wirklich 100% ehrlich so sagen. Es ist natürlich anstrengend, aber es ist überwiegend super schön. Man hat ja irgendwie die Wahl nicht, und es gibt Momente, in denen man denkt, ach, ich wäre gern auch diese eine Mama, die jetzt irgendwie mit dem Kind in der Trage und zwei freien Händen unterwegs ist und alles ist easy. Aber ich glaube, erstens ist es auch für Kinder oder für Eltern, die nur ein Kind haben, in Anführungsstrichen nur ein Kind haben, nicht easy. Und es macht super viel Spaß. Es ist natürlich total cool, weil wir haben halt zwei auf einmal, und die liegen abends im Bett und schlafen, und man denkt sich so, boah, krass, man hat da einfach zwei Babys auf einmal gemacht, und es macht super viel Spaß. Und auch jetzt in Zeiten von Corona, wo immer mal wieder die Kita zu ist oder irgendwie jemand krank ist, es ist schön, dass die beiden sich gegenseitig haben. Das ist natürlich was auch oft so eher so in den Köpfen der Erwachsenen, glaube ich, so eine Rolle spielt, so dieses, die haben sich gegenseitig, aber es ist schön und es macht echt viel Spaß und es ist auf jeden Fall machbar. Und also jede Mama, die irgendwie ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Diagnose Zwillinge bekommt, die sollte einfach entspannt bleiben und es auf sich zukommen lassen. Und du hast es ja auch schon gesagt, man wächst ja dann irgendwie doch über sich hinaus. Und es geht alles. Wenn man es will, dann geht's. Und ich glaube, also sowohl mein Mann als auch ich, wir wollten diese Kinder, das wissen wir ja. Das ist natürlich auch eine große Hilfe. Aber es ist super schön. Es macht voll Spaß. Ich würde auch nochmal Zwillinge nehmen, wenn es sein muss.
Und für die HörerInnen, ich sehe dich ja auch. Du siehst fantastisch aus. Also ich glaube, das war jetzt nicht nur so. Ich glaube, dir geht's tatsächlich gut damit.
Mir geht's gut. Und das vielleicht auch ganz kurz noch. Wir sind natürlich auch mega dankbar, dass halt alles auch irgendwie gut läuft. Wir haben eine Familie, die uns total unterstützt, auch wenn die nicht vor Ort ist. Aber irgendwie, wir kriegen Besuch und da, wo es geht, wird unterstützt. Und ich habe Glück, dass unsere Nächte einfach nicht so schlimm sind, wie sie, glaube ich, andere Mamas erleben. Oder ich empfinde sie als nicht so schlimm. Irgendwie schlafen sie dann halt auch immer irgendwann und ich komme auch auf meinen Schlaf. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Dame-Glück. Zumindest momentan, das kann sich ja auch noch ändern. Ja.
Super. Josefine, ich danke dir, dass du das so offen geteilt hast, und ich danke dir für deine Zeit und für hoffentlich Inspiration und gute Vibes für alle werdende Zwillingsmamas.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, super cool, dein Podcast. Und also wie gesagt, mich hat der auch immer wieder inspiriert und positiv irgendwie unterstützt in allen möglichen Zeiten und Phasen. Und ja, deswegen bin ich total froh, wenn ich so einen kleinen Beitrag auch leisten kann.
Super, ich danke dir. Ja, das war mein Interview mit Josefine. Ich hoffe, die Tonqualität war okay so. Meine Zeit erlaubt es momentan nicht, dass ich zwei extra Audiospuren aufnehme und die zusammenschneide. Deswegen ist das jetzt einfach der Zoom-Mitschnitt. Ich hoffe, es hat gepasst für deine Ohren und du verzeihst mir das. Und wollte am Ende noch sagen, wenn du Sorgen, Ängste, Fragen hast, was Zwillingsschwangerschaft und so weiter betrifft. Josefine hat das super Angebot gemacht, dass du auch mit ihr in Kontakt treten kannst. Das kannst du am besten über mich machen, über meine Webseite. Also wenn du Fragen und so weiter hast, dann kannst du das gerne tun. Und am Ende, wie immer, vielen Dank für einmal aufs 5-Sternchen drücken. Das ist ganz toll. Und danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich noch mindestens einmal vor Weihnachten. Deine Nicola.